Danke dir vielmals für die lieben Worte. Und ich darf auch bemerken, dass ich mich sehr freue, dass ich hier über die Ankylosierung des Spondylitis und über die Diagnosefindung zu dieser Krankheit und die Neuigkeiten dazu etwas sagen darf. Dass wir Frühdiagnosekriterien oder Klassifikationskriterien bei der chronischen Polyarthritis oder rheumatoiden Arthritis brauchen, wird niemand in Frage stellen. Warum wir sie auch bei der ankylosierenden Spondylitis, also beim Morbus Bechterew, brauchen und notwendig haben, möchte ich versuchen, in den nächsten 15 Minuten ein bisschen zu vermitteln. Daniela hat mir schon Arbeit abgenommen. Der Findungsprozess ist bei all diesen Kriterienfindungen ziemlich ähnlich. Und dass wir, wenn wir auch hier über Diagnosekriterien sprechen, eigentlich immer über Klassifikationskriterien sprechen, hat er auch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Der Morbus Bechterew, heute ankylosierende Spondylitis, das ist einfach ein Ausdruck, der sich international auch sehr gut verwenden lässt, ist eine Krankheit, die leider mit der Diagnostik sehr weit hinten ansteht. Wenn ich Ihnen sagen darf, dass heute noch immer die Diagnose-Latenzzeit zwischen 5 und 10 Jahren ist, dann kann man sich vorstellen, dass es leider wirklich manchmal oder noch relativ häufig zu solchen Veränderungen kommt. Es ist immer gut, wenn man ein bisschen Technik selbst mit hat. Aber es ist klar, wovon ich spreche. Die ankylosierende Spondylitis ist auch keine so seltene Erkrankung, wie man es bis vor wenigen Jahren immer angenommen hat. Es dürfte vielmehr so sein, dass sie doch sehr häufig übersehen wird, allein schon aus der Tatsache, dass das Verhältnis Männer zu Frauen ja früher mit 10:1 angenommen wurde oder referiert wurde. Und wir wissen heute, dass dieses Verhältnis bei weitem nicht stimmt. Und wir wissen auch, dass die Frauen sehr häufig in der Diagnose bei dieser Krankheit lange Jahre übersehen werden. Was sehr wichtig ist, ja, die hohe HLA-B27-Assoziation hat uns in den früheren Jahren sehr viel Unglück gebracht, da eine Überdiagnostik stattgefunden hat durch dieses genetische Merkmal. Aber sehr wichtig für diese Krankheit ist auch, dass das Hauptmanifestationsalter in der dritten Dekade liegt. Also es ist eine Krankheit des jungen Erwachsenen. Das heißt, die Krankheit hat sehr viel Zeit, sich zu entwickeln, in der Progredienz voranzuschreiten, die meistens in Schüben vor sich geht, und das macht auch die Schwierigkeit der Diagnostik aus. Der Bechterew oder die ankylosierende Spondylitis kann phasenweise vollkommen symptomfrei sein. Und das am Anfang nicht nur von der Symptomatik her, sondern auch radiologisch und selbst in der MRT. Seltener ist der kontinuierlich progrediente Verlauf, der auch ungünstiger insgesamt ist. Ein Stillstand ist in jeder Phase möglich. Was die Krankheit so uninteressant gemacht hat, lange Zeit bei Medizinern und selbst im rheumatologischen Bereich, war, dass keine, ich sage extra, synthetischen DMARDs die Krankheit beeinflussen und dass auch Cortison üblicherweise auf das Achselskelett keinen Benefit ausübt. Das heißt, wir haben es eigentlich mit einem Verlauf zu tun gehabt, hoffentlich, wenn wir in die Zukunft sehen, die fast schicksalhaft in 20, 25, 30 Jahren abgelaufen ist. Wenn der Patient da Glück gehabt hat, ist dann irgendwo über längere Phasen, wenn er ganz großes Glück gehabt hat, in dieser Phase einmal stehen geblieben. Was hat nun ein Umdenken bei der Diagnose der ankylosierenden Spondylitis ausgelöst? Es war eigentlich, muss man sagen, die Therapiemöglichkeit. Seit 10 Jahren stehen uns ja die DNF-Blocker zur Verfügung und die haben einen enorm gute Auswirkung auf die Krankheitsaktivität und die dadurch verursachten Nebeneffekte wie Müdigkeit, und sie heben einfach die Lebensqualität des Patienten. Es war natürlich naheliegend zu suchen, nachzuweisen, dass dieser Effekt der TNF-Blocker auch auf die Spondylitis selbst einen positiven Effekt hat. Und das konnte man für die drei damals zugelassenen TNF-Blocker nachweisen. Also das ist ein MRT an der Baseline sozusagen und das nach 12 Wochen. Und man sieht sehr schön, dass die Entzündungen zurückgegangen sind. Aber die Frage ist, kann damit auch der Ossifizierungsprozess aufgehalten werden? Das hat sich leider nicht bestätigt. Die TNF-Blocker wirken zwar sehr gut gegen die Spondylitis selbst, aber sie halten den radiologischen Verlauf zum jetzigen Stand des Wissens nicht komplett auf und schon gar nicht können sie, ich möchte sagen, fast natürlich, keine Rückbildung der proliferativen Veränderungen, also der Syntesmophyten, verursachen. Warum das so ist, wird diskutiert. Möglicherweise ist die Entzündungshemmung doch nicht so komplett, wie es ausschaut, also dass sie nicht 100% ist und dadurch die Entzündung weiter proliferative Anreize schafft. Aber es kann auch selbst am TNF-Blocker liegen, der ja auch einen Einfluss auf das TikTok-Kopf-1-Molekül und auf den proliferativen Stimulationsweg über den WNT-Beta-Catenin-Pathway ausüben kann. Das hat eine sehr schöne Studie von Maximowitsch gezeigt im Jahre 2009. Der hat gezeigt, wenn er an der Baseline sozusagen Untersuchungen mit dem MRT gemacht hat und eine Entzündung in Form einer Wirbelkörperentzündung war da, dann hat sich nach 2 Jahren waren 20% bei diesen Fällen Syntesmophyten nachweisbar. Und wo keine Entzündung ursprünglich da war, war es nur bei 5,1%. Was mein vorheriges etwas bestätigt, war allerdings nur bei einer kleinen Gruppe. Das ist sehr schade, weil es bestätigt irgendwie das Vorhergesagte. Hat man TNF-Blocker dann in der Phase gegeben und also behandelt die Entzündung, so hat es ausgesehen, und das war zahlenmäßig auch so, dass sich Syntesmophyten eher dort gebildet haben, wo eine vollkommene Rückbildung der Entzündung stattgefunden hat. Also fast etwas Konträres. Wie gesagt, die Fallzahl war relativ klein, aber es würde uns doch etwas erklären, warum es dazu kommt, dass wenn wir im Gegensatz zur chronischen Polyarthritis die Entzündung hemmen bei der ankylosierenden Spondylitis, es trotzdem noch zur Osteoproliferation, also zum Syntesmophyten kommt, was uns bei der chronischen Polyarthritis ja praktisch wie eine Heilung vorkommt oder teilweise auch ist. Das heißt, die Glättung der Usur bringt uns hier möglicherweise doch ein bisschen in Schwierigkeiten, weil sich der Syntesmophyt weiterentwickeln kann. Das heißt, wir müssen all diese Stadien einmal überhaupt nicht aufkommen lassen, sondern wir brauchen die frühe Diagnose. Warum ist die so schwer? Warum haben wir das Problem? Wir haben einfach beim Morbus Bechterew einen ganz normalen Patienten von uns, wenn der zu uns kommt. Dazu kommt noch, dass wir hier nicht mit einer Zeit von 3 Monaten, wo wir das schon einmal die Diagnose vorher stellen müssen bei der chronischen Polyarthritis, die soll ja innerhalb von 6 Wochen, von 8 Wochen gestellt werden. Bei der Spondylitis ankylosans fängt erst einmal die Diagnostik an nach 3 Monaten chronischer Rückenschmerz sozusagen nach 3 Monaten. Warum wir diese Frühdiagnose bisher nicht stellen konnten, waren ein Grund die Klassifikationskriterien, die wir natürlich auch als Diagnosekriterien verwendet haben. Das waren die New York-Kriterien, die sind immerhin jetzt seit 1986 in Betrieb, wenn ich so sagen darf. Und da war auch das Problem, dass die gesicherte Diagnose nur über radiologische Veränderungen möglich war. Also zumindest eine beidseitige Sacroilitis Grad 2 musste für eine Diagnose nachweisbar sein. Wenn Sie dann den radiologischen Krankheitsverlauf anschauen oder das Kontinuum anschauen, dann sind wir frühestens in dieser Phase diagnosefähig gewesen oder sind wir diagnosefähig bei der ankylosierenden Spondylitis. Die Radiologen werden mir da hoffentlich zustimmen. Also im klinischen Bereich haben wir das meistens gesehen, dass bei den meisten Patienten sich eine projektionsradiologische Veränderung der Sakroiliakalgelenke erst nach 5 Jahren zeigt. Also wir sind bei weitem zu spät dran. Da hat die Entzündung in den meisten Teilen auf die Wirbelsäule übergegriffen. Das war der Grund, warum man vor jetzt 10, 15 Jahren, das war die europäische Spondylitis-Studiengruppe, aufbauend auf Wright und Moll, also noch aus den Jahren 1976, das Konzept der Spondyloarthritiden schuf, wo man eine Krankheitsgruppe zusammenfasste, deren Prototyp die ankylosierende Spondylitis ist und beinhaltet die Ihnen bekannten Krankheiten der früheren sogenannten seronegativen Polyarthritiden oder Spondyloarthropathien. Diese Krankheiten können mehr oder weniger häufig, aber sie haben die Potenz in sich, in einen Morbus Bechterew übergehen, was die Diagnose nicht gerade erleichtert. Warum er das zusammengefasst hat, die Gemeinsamkeit dieser Spondyloarthritiden sind pathophysiologischer Natur, das sind die Enthesitiden, Erythrozyklitis, entzündliche Darmerkrankung, gehäufte Assoziation zum HLA-B27 und das Auftreten einer Sakroiliitis und einer Spondylitis. Der erste, der das einmal für Klassifikationskriterien verwendet hat und auch heute noch sehr gut für Diagnosegründe verwendet werden kann, war Amor mit seinen Kriterien, mit seinen Mitarbeitern, wo es eine Gewichtung der verschiedenen klinischen Kriterien gab. Es kam erstmals eine Diagnose ohne radiologische Veränderungen zustande. Das Problem war, dass wir halt mit der Spezifität nicht sehr hoch gelegen sind. Die europäische spondylitische Studiengruppe hat neue Kriterien dann geschaffen, das ist jetzt ungefähr 10, 12 Jahre her. Da haben wir das Problem, obwohl hier primär auch keine radiologischen Veränderungen notwendig sind, haben wir zwei unbedingt notwendige Einschlusskriterien einmal zu erfüllen. Das ist die Synovitis und der entzündliche Rückenschmerz. Dazu waren dann ein klinisches Kriterium noch erforderlich. Das Problem meiner Meinung nach bei diesen Kriterien war der entzündliche Rückenschmerz. Der entzündliche Rückenschmerz in seiner Definition und in der Erkennung durch den niedergelassenen Arzt, aber teilweise auch durch den Rheumatologen. Also die Rheumatologen, wir haben Workshops gemacht, es war gar nicht so einfach, den entzündlichen Rückenschmerz zurückvermittelt zu bekommen. Mag auch daran liegen, dass der von verschiedenen Male umgeändert, dass die Kriterien verschiedene Male umgeändert worden sind. Aber ich will Sie hier ganz kurz, weil Sie immer wieder einen ganz wichtigen Teil der Diagnosekriterien ausmachen, anführen. Der Beginn vor dem 40. Lebensjahr, der schleichende Beginn, die Besserung bei Bewegung, muss nicht so extrem sein, keine Besserung in Ruhe und der Nachtschmerz, der beim Aufstehen gebessert wird, also bei Bewegung besser. 4 dieser Kriterien sollten erfüllt sein, um von einem entzündlichen Rückenschmerz zu sprechen. Die ASAS Working Group, die jetzt seit ungefähr 7-8 Jahren besteht, hat einen weiteren Schritt dann getan und hat die Spondyloarthritiden getrennt in eine vorwiegend axiale Spondyloarthritis und die periphere Spondyloarthritis, um die Diagnostik, die Frühdiagnostik der schwieriger zu diagnostizierenden axialen Form voranzutreiben. Dass Überschneidungen hier möglich sind, liegt in der Natur der Sache. Und da sind diese neuen Kriterien, die jetzt vor eineinhalb Jahren publiziert worden sind und auf dem Findungsprozess in ähnlicher Form, wie Daniel Aleda dargestellt hat, ausgearbeitet wurden, entstanden. Was ist neu daran? Neu ist sicher daran, dass wir zwar bildgebende Verfahren als Conditio sine Qua non haben, aber die MRT dazu verwenden können. Und zwar, wenn Veränderungen vorliegen in den Sakroiliakalgelenken, die hinweisend auf eine SBA sind. Was auch die Diagnose nicht ganz so leicht macht, Herr Professor Kemper wird mir da zustimmen, die Radiologen ein bisschen zu trimmen drauf, dass sie diese SBA-Assoziation auch richtig interpretieren. Ich weiß, du hast dich sehr verdient gemacht, um die Radiologen hier, ich würde sagen, auf Vordermann zu bringen, und es ist zu hoffen, dass wir hier zumindest keine falsch positiven Ergebnisse kriegen. Die Gefahr ist drinnen. Und wir haben, da ist viel diskutiert worden, ein anderes Kriterium dazu, das HLAP 27 ist in seinem Stellenwert sehr aufgewertet worden, und zwar auch aus dem Grund, falls kein MRT zur Verfügung steht. Ich muss ja etwas anderes noch anbieten können. Und dann sind diese weiteren klinischen Merkmale mitzuverwenden. Im Falle einer MRT-Sakroiliitis genügt eines dieser Kriterien. Im Falle eines nur HLA-B27-positiven Menschen oder Patienten müssen zwei solche Kriterien erfüllt sein, wobei die teilweise auch genügen, wenn sie anamnestisch nachweisbar sind. Manche müssen durch den Arzt bestätigt sein, wie die Psoriasis zum Beispiel. Also, und auch hier wieder der entzündliche Rückenschmerz. Wichtig dabei ist, dass der Rückenschmerz 3 Monate bestehen muss und dass der Patient unter 45 Jahre sein soll. Das können wir überspringen, das sind die neuen Peripheren. Wenn ich zusammenfassen darf, die Diagnoselatenz bei der AS beträgt immer noch 5 Jahre, mehr als 5 Jahre. Das Konzept der Spondyloarthritiden, das ich Ihnen jetzt versucht habe, wirklich zu vermitteln, war für die Entwicklung der praktikabler Klassifikationskriterien zur Frühdiagnose entscheidend. Und, das schließt dann den Vorredner an, obwohl primär als Klassifikationskriterien und nicht als Diagnosekriterien entwickelt, werden sie wohl auch in letzterem Sinne Verwendung finden und zur Frühdiagnostik beitragen. Das heißt, wir werden hoffentlich in Zukunft hier die Diagnose stellen, möglichst noch früher, als wenn wir im MRT an der Wirbelsäule Entzündungen feststellen. Und ich hoffe, dass mit diesen Kriterien doch die Verbreitung so sein wird, dass bei Auftreten und Nachweisen eines dieser Merkmale, die wir in den Klassifikationskriterien gesehen haben, die Überweisung dann an die richtige Stelle, also zum Rheumatologen, erfolgt. Sie können die Kriterien übrigens im Internet runterladen. Die ASAS Working Group ist im Internet vertreten und stellt diese Diapositive zur Verfügung.